Willkommen zu The Debate. Wir widmen uns heute einem echten Diskurs über die drängenden Fragen unserer Zeit. Und zwar blicken wir auf die aktuelle Ausgabe des Journal für Mobilität und Verkehr, Ausgabe 26 vom März 2026. Das Schwerpunktthema dieser Ausgabe lautet Demokratie und Gerechtigkeit. Und ich denke, wir alle merken das im Alltag. Mobilität ist längst nicht mehr nur so eine reine, ich sag mal, Ingenieursaufgabe.
Absolut nicht, nein.
Genau. Es ist vielmehr zum zentralen, hochgradig polarisierenden Schauplatz der sozial-ökologischen Transformation geworden. Wir streiten buchstäblich um jeden Meter Asphalt. Und die zentrale Frage, die wir heute debattieren wollen, lautet: Können erweiterte demokratische Beteiligungsverfahren, also Deliberation und Bürgerdialoge, diese tief verwurzelten Konflikte um die Flächengerechtigkeit wirklich lösen?
Oder, und das ist eben der springende Punkt, an dem wir heute sicher aneinander geraten werden, verschleiern diese dialogischen Prozesse letztendlich nur strukturelle Machtgefälle. Machtgefälle, die wir eigentlich durch harte normative Eingriffe und eine echte Umverteilung korrigieren müssten.
Richtig, ich werde heute die Position vertreten, dass prozedurale Gerechtigkeit, also faire, demokratische Bürgerbeteiligung, der einzige wirklich nachhaltige Weg ist. Nur so schaffen wir Legitimität für die Verkehrswende und bauen die Polarisierung ab.
Und ich halte dagegen, ich argumentiere, dass dieser extreme Fokus auf Beteiligung die tiefer liegenden, historisch gewachsenen Geometrien der Macht übersieht. Wenn wir echte Mobility Justice wollen, dann erfordert das zwingend strukturelle Umverteilungen des öffentlichen Raums. Und zwar ausgerichtet an der Vulnerabilität der Nutzerinnen und Nutzer, notfalls eben auch von oben herab.
Also gut, lassen Sie uns direkt reinspringen. Ich möchte mit der empirischen Evidenz aus dem Journal anfangen. Für mich ist die Ausgestaltung von Beteiligungsverfahren nicht einfach nur nettes Beiwerk. Es ist der absolute Schlüssel. Wenn wir uns die Forschung von Tobias Escher und Katharina Hollig ansehen, dann zeigt sich ein extrem klares Bild. Ein positiv wahrgenommenes Beteiligungsverfahren erhöht die allgemeine Zufriedenheit mit Mobilitätsmaßnahmen signifikant.
Mhm.
Und was ich daran wirklich faszinierend finde, dieser Effekt tritt sogar bei den Leuten auf, die an den Konsultationen gar nicht aktiv teilgenommen haben. Das kollektive Wissen, dass ein Prozess fair und ergebnisoffen abläuft, schafft Regimeakzeptanz. Die Bürger spüren, okay, da wird nicht über unsere Köpfe hinweg regiert. Wenn wir das ignorieren und den Leuten einfach Maßnahmen vor die Füße werfen, riskieren wir einen massiven Vertrauensverlust in unsere Institutionen.
Naja, da muss ich direkt einhaken. Denn diese Sichtweise übersieht für mich einen entscheidenden Faktor der Realität. Meine Perspektive baut auf der kritischen Raumsoziologie auf, die in der Journalausgabe von Martina Lohmeier exzellent dargelegt wird. Sie verweist da auf Doreen Massys Konzept der Geometrien der Macht.
Okay, aber was heißt das konkret für die Straße?
Das heißt, dass Straßenräume und Plätze eben keine neutralen, leeren Gefäße sind, die wir in einem Stuhlkreis einfach basisdemokratisch neu befüllen können. Das sind in Beton gegossene Machtstrukturen. Wenn Planungsprozesse ohnehin von bestehenden Machtzentren dominiert werden, also von autozentrierten Gesetzen, veralteten Regelwerken und so weiter, dann führt diese bloße Bürgerbeteiligung, die Sie so loben, oft nur zu dem, was Mimi Scheller als epistemische Ungerechtigkeit beschreibt.
Da müssen wir den Begriff vielleicht kurz aufdröseln. Epistemische Ungerechtigkeit, Sie meinen damit, dass bestimmte Wissensformen im Vorfeld schon quasi aussortiert werden.
Ganz genau. Wer sitzt denn empirisch gesehen abends um 19 Uhr in der Turnhalle bei der Bürgerversammlung? Das sind sehr oft ältere, wohlhabendere, männliche Autobesitzer. Die haben die Zeit und auch die rhetorische Schulung, um ihre Partikularinteressen als Allgemeinwohl zu verkaufen. Die alleinerziehende Mutter, die einen sicheren Radweg bräuchte, aber keine Kinderbetreuung hat, taucht da gar nicht erst auf. Ihr Wissen wird unsichtbar gemacht. Man diskutiert dann leidenschaftlich über marginale Reste, ein halber Meter für den Radweg hier, ein Baum dort, während die strukturelle Dominanz des Autoverkehrs völlig unangetastet bleibt. Beteiligung zementiert in asymmetrischen Machtverhältnissen einfach nur das Recht des Stärkeren.
Das ist ein starker Punkt, absolut. Und es legt die Schwächen klassischer Townhall-Meetings schonungslos offen. Aber, und das ist ein großes Aber, genau hier setzt doch die moderne Deliberationsforschung an. Die Journalausgabe liefert uns da ein fantastisches Gegenbeispiel, wenn wir die Artikel miteinander verknüpfen. Wir müssen klassische Beteiligung von echter, stratifizierter Deliberation trennen. Katja Treichelgras analysiert nämlich das Kopernikus-Projekt Ariadne. Da hat man eben nicht einfach die Türen für die Lautesten geöffnet,
sondern
man hat eine repräsentativ ausgewählte Gruppe von 50 Menschen aus ganz Deutschland zusammengebracht.
Also eine bewusste demografische Filterung.
Richtig, man hatte völlig unterschiedliche Lebensrealitäten in einem geschützten Raum. Vom urbanen E-Autofahrer bis zur Person vom Land, die auf den alten Verbrenner angewiesen ist und Existenzängste hat. Und das Entscheidende war, durch neutrales Expertenwissen und diesen methodisch moderierten Raum konnten diese Menschen hochgradig differenziert über eigentlich toxische Themen diskutieren, etwa über die EPKW-Kaufprämie. Divergierende Interessen lassen sich überbrücken, wenn sich Menschen respektvoll als Menschen gegenüber sitzen. Die Kraft des besseren Arguments stärkte das politische Vertrauen. Deliberation kann Polarisierung wirklich aktiv abbauen.
Ich verstehe vollkommen, warum dieses Ariadne-Projekt so hoffnungsvoll stimmt. Aber ich sag mal, ich kaufe Ihnen das in der Breite nicht ab. Das Projekt ist ein Labor. Es ist ein klinisch reiner, extrem teuer moderierter Raum. Wenn wir aus diesem Labor in die Realität treten, stößt diese rationale Deliberation sofort an ihre Grenzen, sobald Mobilität zur reinen Identitätsfrage wird. Schauen wir uns doch die erschreckende Analyse des Teams Radverkehrsmanagement an, die auch in der Journalausgabe vorgestellt wird.
Sie spielen auf die Untersuchung der TikTok-Kommunikation an, nehme ich an.
Exakt. Das Autorenteam hat sich die politische Kommunikation auf TikTok angesehen. Und das hat mit rationaler Deliberation rein gar nichts mehr zu tun. Dort wird das Auto, speziell der Verbrennungsmotor, von radikal rechten Akteuren und Creatern systematisch zu einem Protestsymbol aufgeladen. Das ist eine massiv emotionale digitale Territorialisierung. Da kursieren Videos mit Slogans wie ungeimpft, tätowiert, Benzinfahrerin. Das Auto wird als Rebellion gegen eine vermeintliche Ökodiktatur inszeniert.
Das ist in der Tat hochproblematisch.
Ja, und gegen diese algorithmisch verstärkten identitären Narrative wirken ihre gut gemeinten Beteiligungsverfahren einfach ohnmächtig. Wenn der Verbrenner zur Waffe im Kulturkampf wird, können Sie diese Menschen nicht in einem zweitägigen Workshop mit Datenblättern zurückgewinnen. Da prallen Weltsichten aufeinander, die eine konsensorientierte Politik schlicht verunmöglichen. Da braucht es Haltung und klare normative Entscheidungen der Politik statt endloser Gesprächskreise.
Spannend, dass Sie das so rahmen. Denn gerade weil der Diskurs dort so emotional und identitär aufgeladen wird, ist Ihre Flucht in autoritäre, rein normative Eingriffe von oben ein fataler Fehler?
Autoritär würde ich das nicht nennen. Es ist geltendes Recht im Sinne der Daseinsvorsorge.
Aber es wirkt vor Ort autoritär. Wenn wir diesen Kulturkampf nicht anheizen wollen, müssen wir die Menschen lokal mitnehmen. Stellen wir uns mal vor, eine Kommune entscheidet normativ von heute auf morgen, hunderte Parkplätze zu streichen für eine Protected Bike Lane. Völlig ohne die Anwohner einzubinden.
Das wäre jedenfalls eine schnelle, effektive Umverteilung zugunsten des Umweltverbundes.
Ja, aber um welchen Preis? Das spaltet die Bürgerschaft sofort. Und schlimmer noch, es liefert den radikalen Kräften auf TikTok exakt die Bilder von der elitären Verbotspolitik, die sie brauchen. Sie füttern den Algorithmus mit genau der Wut, die sie bekämpfen wollen. Die Kommune muss schrittweise vorgehen. Verkehrsversuche, Reallabore, Konsultationen. Wenn wir wieder Eschon-Holeck heranziehen, selbst wenn eine Maßnahme Einschnitte für Autofahrende bedeutet, wird sie eher akzeptiert, wenn vorher eine faire Konsultation stattfand. Prozedurale Gerechtigkeit ist das Antidot zur Digitalisierung.
Da muss ich Ihnen entschieden widersprechen. Dieser Verweis auf einen drohenden Backlash ist in der Praxis fast immer ein rhetorisches Feigenblatt, um den Status quo zu bewahren. Wir warnen so lange vor der Wut im Netz, bis wir draußen auf der Straße gar nichts mehr verändern. Wir müssen uns doch nur die empirischen Fakten ansehen, die Miralyn Pruß und Fabian Drüst zur Flächengerechtigkeit in Berlin aufbereitet haben. Die Zahlen dulden einfach keinen Aufschub durch noch mehr Moderation.
Okay, die Berliner Zahlen sind extrem, das bestreite ich nicht.
Könnt. Das Auto beansprucht in Berlin 52% der gesamten Verkehrsfläche. 52%. Der Umweltverbund, also Fuß-, Rad- und ÖPNV, der eigentlich die Mehrheit der Wege abdeckt, wird massiv an den Rand gedrängt. Und Pruß und Schrö belegen, dass 181 Planungsräume in Berlin systematisch mit Flächen für den Umweltverbund unterversorgt sind. Das ist kein abstraktes Gefühl von Ungerechtigkeit, das ist messbar.
Aber lässt sich das nicht organisch über lokale Budgets lösen?
Nein, eben nicht. Vor allem nicht, wenn wir sehen, wen es trifft. Wenn wir diese Daten mit dem Umweltgerechtigkeitsatlas verschneiden, zeigt sich schonungslos, dass periphere Randbezirke wie Spandau oder Marzahn-Hellersdorf unter extremen Mehrfachbelastungen leiden. Hoher Lärm, schlechtes Bioklima, fehlende sichere Infrastruktur – und das alles trifft exakt dort aufeinander, wo ohnehin Menschen mit geringerem sozioökonomischem Status leben. Dennis Zafer-Ertin wendet in der Ausgabe John Rawls Gerechtigkeitstheorie auf Verkehrsflächen an und das zwingt uns zu einem Perspektivwechsel.
Sie meinen das Differenzprinzip nach Rawls?
Genau. Eine Gesellschaft ist gerecht, wenn Ungleichheiten den Schwächsten den größten Vorteil bringen. Wer ist auf der Straße am vulnerabelsten? Nicht der SUV-Fahrer. Es ist das 10-jährige Kind auf dem Schulweg in Marzahn. Wenn wir immer nur auf den Konsens der rhetorisch starken Autobesitzer warten, perpetuieren wir institutionelles Unrecht. Der Mut, diese messbare Ungerechtigkeit zu beenden, darf einfach nicht von langwierigen Konsultationen abhängig gemacht werden.
Okay, die Dringlichkeit der Datenlage ist wirklich ein überzeugendes Argument. Da haben Sie recht. Aber haben Sie bedacht, dass gerade diese strukturellen Ungleichgewichte nachhaltig abgebaut werden können, wenn man diesen marginalisierten Gruppen institutionell echte Entscheidungsmacht gibt? Ich möchte da die Brücke schlagen zu Lea Zuckriegels Untersuchung über Participatory Budgeting, also den Bürgerhaushalt an der TU München. Hier geht es ja nicht um unverbindliches Feedback. Hier geht es darum, finanzielle Macht nach unten abzugeben.
Naja, aber beschränkt sich das nicht auf ziemliche Mikromaßnahmen in einer elitären Blase?
Es geht um hochkomplexe, greifbare Veränderungen. Den Hochschulangehörigen wurde ein festes Budget gegeben. Sie durften selbst Ideen für nachhaltige Mobilität einreichen, debattieren und verbindlich abstimmen. Das zeigt doch eindrucksvoll, wenn man die Rahmenbedingungen fair setzt, artikulieren die Menschen sehr genau ihre komplexen Bedürfnisse nach sicherer Infrastruktur. Man kann direkte Demokratie nutzen, um genau diese Umverteilung zu realisieren, die sie fordern. Aber eben legitimiert von der Basis statt normativ oktroyiert.
Also bitte, eine Hochschule mit Studierenden und wissenschaftlichem Personal ist doch der Inbegriff einer homogenen, privilegierten Blase. Da gibt es ohnehin einen Konsens über Nachhaltigkeit. Das auf einen polarisierten Stadtteil zu übertragen, halte ich für illusorisch. Und das führt mich zu einem Punkt, an dem Ihre prozedurale Geduld in meinen Augen geradezu fahrlässig wird. Lassen Sie uns über subjektive Sicherheit im Sinne der Mobility Justice sprechen. Manche strukturellen Unsicherheiten sind so tiefgreifend und physisch gefährlich, dass sie sofortigen, normativen Schutz brauchen. Blicken wir auf Ines Kafkan-Kagans Artikel. Sie analysiert die hochemotionale Diskussion um Frauenabteile für Flinterpersonen im ÖPNV.
Flinter, also Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nichtbinäre, trans- und Agender-Personen. Um das kurz für alle einzuordnen.
Richtig, danke. Hier wird überdeutlich, dass das Sicherheitsempfinden im öffentlichen Raum massiv durch patriarchale Strukturen eingeschränkt ist. Der ÖPNV ist für viele dieser Menschen abends ein Raum der Angst. Die Forderungen nach getrennten Abteilen beweisen zweifelsfrei, dass der Raum objektiv, exklusiv und akut gefährlich ist. Und Kafkan Gakagan stellt zwar dar, dass reine räumliche Separation wie in Tokio oder Mexiko-Stadt das tiefere strukturelle Problem toxischer Männlichkeit nicht löst.
Ja, und es birgt ja auch massive Gefahren. Wenn wir separieren, riskieren wir Victim-Blaming. Dann heißt es schnell, wenn dir im normalen Waggon was passiert, bist du selbst schuld. Warum bist du nicht ins Frauenabteil gestiegen?
Das Risiko besteht absolut. Aber während wir auf die gesellschaftliche Aufarbeitung toxischer Männlichkeit warten, was Jahrzehnte dauert, bleiben die Züge unsicher. Es erfordert gezielte, harte, normative Schutzmaßnahmen der Politik. Wir können nicht hoffen, dass allgemeine Beteiligungsprozesse diese patriarchalen Raumstrukturen irgendwann organisch auflösen.
Wenn Körper bedroht sind, ist Warten ein Privileg, das diese Personen schlicht nicht haben.
Das Argument der körperlichen Unversehrtheit wiegt extrem schwer, das will ich gar nicht relativieren. Dennoch, repressive Maßnahmen oder reine räumliche Separation behandeln letztlich nur Symptome. Um Angsträume nachhaltig aufzulösen durch bessere Beleuchtung, offene Sichtachsen und so weiter, brauchen wir das hyperlokale Wissen der Betroffenen. Und das heben wir nur durch kluge Partizipation. Was mich auch schon zu meinem Resümee unserer heutigen Diskussion bringt.
Gerne.
Die Lektüre dieses Journals erstärkt mich zutiefst in der Überzeugung, dass die sozialökologische Transformation ohne die konsequente Mitnahme der Bürger unweigerlich scheitern wird. Wenn wir Parkplätze abbauen oder Sicherheitskonzepte neu denken, greifen wir radikal in Lebensrealitäten ein. Formate, die prozedurale Gerechtigkeit sicherstellen, ob Deliberationskonferenzen wie Ariadne oder Participatory Budgeting, sind kein bürokratisches Beiwerk. Sie sind unser wichtigstes Instrument, um die extrem emotionalen Konflikte, die wir auf TikTok und der Straße sehen, in demokratische Bahnen zu lenken und den gesellschaftlichen Frieden zu wahren.
Mein Fazit fällt da naturgemäß deutlich kritischer aus. Für mich zeigt die Journalausgabe schonungslos auf, wie tief bestehende Machtstrukturen verankert sind. Ob das die 52% Flächenanteil für Autos in Berlin sind, die systematische Belastung der Ränder oder die Tatsache, dass sich Flinterpersonen nachts nicht sicher fühlen, wahre Mobility Justice verlangt von unseren Entscheidungsträgern, den politischen Mut, diese Privilegien aktiv abzubauen. Wir müssen den Schutzraum für vulnerable Gruppen notfalls auch gegen den Willen der lauten Mehrheit durchsetzen. Wenn wir tiefgreifende Ressourcenkonflikte in langwierigen Partizipationsprozessen weichzeichnen, riskieren wir, dass der notwendige Wandel zu spät kommt. Die Geometrien der Macht müssen gebrochen werden. Es reicht nicht, sie freundlich zu moderieren.
Auch wenn wir in der Frage des Wies stark auseinandergehen, können wir, glaube ich, eines gemeinsam festhalten. Die Diskussionen um städtische Flächen, Sicherheit im ÖPNV und die Ideologisierung auf Social Media zeigen überdeutlich, wie stark Verkehr als Spiegel unserer demokratischen Verfasstheit fungiert. Jeder Radweg und jedes Zugabteil ist ein hochgradig politischer Raum.
Dem stimme ich voll und ganz zu. Diese Debatten sind das Brennglas unserer gesellschaftlichen Konflikte. Und genau das macht die Beiträge in dieser 26. Ausgabe des Journals so wertvoll. Wir müssen Mobilität als eine eminent politische Frage der Gerechtigkeit begreifen, nicht nur als reine Technik. Es lohnt sich absolut, diese Perspektiven, sei es theoretisch oder empirisch, noch viel tiefer zu ergründen.
Das ist ein hervorragendes Schlusswort. Die Debatte ist noch lange nicht beendet. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und Mitdenken bei dieser Ausgabe von The Debate. Bis zum nächsten Mal.